Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei der 8. Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und wir werfen einen kritischen Blick auf das, was gesellschaftlich gerade passiert. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und an alle, die es noch werden wollen. Die heutige Folge ist was ganz Besonderes, eine Premiere quasi. Und zwar sitze ich diesmal nicht alleine vor dem Mikro und telefoniere wie sonst Corona-bedingt mit unserem Gast, sondern ich habe Besuch bei mir zu Hause, sitzen gemütlich in meinem Wohnzimmer und können jetzt endlich am gleichen Ort Kaffee schlürfen bei den Podcast-Aufnahmen. Das freut mich sehr. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das sonst im öffentlichen Diskurs immer noch ein Tabu ist: psychische Krankheiten. Durch den Ausbruch der Corona-Krise sind psychische Krankheiten und die gesellschaftliche Zunahme an Angst, an Sorge, an Einsamkeit immer mehr in den Blick geraten. Auch immer mehr Studien widmen sich aktuell den psychischen Folgen der Corona-Krise. Und das, obwohl wir noch mittendrin sind. Eine Studie des österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie in Kooperation mit der Donau-Uni Krems zeigt, dass gerade für Menschen, die bereits zuvor an psychischen Krankheiten gelitten haben, die Maßnahmen gegen Corona, allen voran die Einschränkung von sozialen Kontakten, eine große Belastung sind. Wir fragen uns heute, welche psychische Folgen hat die Krise? Und wie ist allgemein die Situation für Menschen mit einer psychischen Krankheit in Österreich? Was verändert sich durch Corona? Und was haben die psychischen Probleme und unser Umgang damit als Gesellschaft eigentlich mit dem Kapitalismus zu tun? Das diskutiere ich heute mit Sarah Pansy. Sie ist politische Geschäftsführerin bei den Jungen Linken. Sie lebt in Salzburg und dort leitet sie das Büro von KPÖ Plus Gemeinderat Kai-Michael Dankl. Sarah, freut mich total, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke. Ich bin gerade auf Besuch in Wien, weil ich lebe eigentlich in Salzburg und ich freue mich, dass ich heute bei so einem spannenden und wichtigen Thema und auch aktuellen Thema gerade als Gast im Podcast sein darf.
Ja, freut mich auch voll, dass du da bist. Studien aus China und mittlerweile auch aus anderen Teilen der Welt zeigen, dass als eine Folge der Corona-Pandemie vermehrt psychische Probleme auftreten. Jetzt mal ganz allgemein, woran liegt das? Wie kann man sich das erklären? Weil was ich mich gefragt habe, was kann man denn überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen? Da geht es ja eigentlich auch um langfristige Auswirkungen, die man länger beobachten muss und die vielleicht noch gar nicht absehbar sind?
Ja, genau. Also die Frage, welche psychischen Auswirkungen die Krise haben wird und vor allem die gesellschaftlichen Maßnahmen, um die Ansteckungen einzudämmen, welche Folgen die haben werden auf psychischer Ebene, die Frage wird uns eigentlich realistisch betrachtet noch länger begleiten. Aber abschließend ist es dazu noch dich zu sagen, das ist ja auch, also das ist ja auch einfach alles noch nicht vorbei. Also das heißt, man kann wirklich das Ausmaß noch nicht wirklich einschätzen. Da wird sich vieles erst zeigen. Die Studien dazu fangen gerade auch erst an.
Aber was kann man denn jetzt schon fix sagen? Also welche psychischen Folgen hat denn bereits jetzt die Krise für Menschen?
Naja, fix ist, dass es auf jeden Fall massive psychische Auswirkungen gibt. Und die Symptome bei Menschen in der Zeit der Verkehrsbeschränkungen, also die Ausgangssperren und die Quarantänesituationen, die es gab in den letzten Monaten, in der Zeit sind die Symptome bei Menschen sehr stark angestiegen. Das berichten die sozialen Einrichtungen, die Telefonhotlines und die Psychotherapeuten und Therapeutinnen ganz stark. Die Zahlen sind dabei eigentlich sehr drastisch. Also um ein paar Beispiele vielleicht zu nennen. Depressive Symptome sind von 4% auf 20% angestiegen, Angstsymptome von 5% auf 19% und auch Schlafstörungen haben wirklich erheblich zugenommen in der Bevölkerung. Diese spezifischen Zahlen wurden jetzt erhoben nach einem Monat Verkehrsbeschränkungen und zu Hause bleiben, können sich also auch über die Zeit natürlich wieder stark verändern. Das muss man weiter beobachten.
Und wer ist davon besonders betroffen? Und also wen trifft es und was sind da vielleicht auch die ausschlaggebenden Faktoren, dass es manche Menschen vielleicht mehr trifft als andere?
Ich denke, dazu gibt es noch wenig wirklich verlässliche Zahlen, die man nennen kann. Betroffen von den Maßnahmen gegen Corona waren wir ja auch vor allem wirklich alle, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, das hing sehr davon ab, welche Lebenssituationen es dann auch in den medialen Diskurs schaffen. Das ist sehr stark von Faktoren abhängig und das prägt natürlich ein starkes Bild davon, das wir im Kopf haben, wenn wir jetzt auch über dieses Thema nachdenken. Also ich finde, wenn man in den letzten Monaten die Medien verfolgt hat, dann erscheint das so, als wäre eigentlich das gesamte Land zu Hause geblieben und im Homeoffice verweilt. Cool. Und man könnte meinen, die Reduktion der sozialen Kontakte ist der einzige Faktor, der Menschen gerade unglücklich macht und psychische schwierige Situationen auslöst. Ich denke aber, das ist gar nicht unbedingt so. Also, weil viele Leute haben wirklich einfach normal weitergearbeitet. Also Angestellte im Supermarkt, der gesamte Gesundheitsbereich, aber auch die Müllabfuhr, die kritische Infrastruktur, die Post, sehr viele Fabriken waren einfach weiter offen. Die ganze Logistik und das hat alles einfach normal weiter funktioniert. Das heißt, die Lebensrealität sehr vieler Menschen war, normal weiterarbeiten gehen, aber die sozialen Kontakte jenseits der Arbeit auf null reduzieren. Gleichzeitig wurden aber auch viele Menschen gekündigt und wir wissen schon lange, welche weitreichenden sozialen Auswirkungen auf psychischer Ebene Arbeitslosigkeit auf Menschen hat. Also Depressionen steigen an. Das hat sehr viele Menschen sehr stark betroffen und da geht es dann auch vielen um die Angst vor der Zukunft. Also wenn so eine globale Pandemie auskommt und man weiß nicht, wie lange muss man jetzt zu Hause bleiben, wie lange bleibt die Arbeitslosigkeit, wie lange muss ich meine sozialen Kontakte einschränken. Also da geht es sehr viel darum, dass man Lebenspläne verwerfen muss. Das führt natürlich zu einer starken Unsicherheit auch. Im Gegensatz dazu aber wurde das Leben von Kindern zum Beispiel sehr stark auf den familiären Raum beschränkt. Also Schule, Kindergarten, Großeltern, gleichaltrige Kinder sehen. Alle die sozialen Beziehungen wurden eigentlich über Monate total gekappt und man wurde sehr stark auf die Familie reduziert. Und im Gegensatz dazu bei älteren Menschen, die sowieso schon sehr oft von Einsamkeit, Depressionen und Angststörungen geplagt sind und auch von einem Gefühl der Nutzlosigkeit, von dem viele erzählen, wenn sie in die Pension gehen und nicht mehr arbeiten, dürfen tatsächlich. Das ist auch ein spannender Fakt. Also psychische Probleme sind zum Beispiel in zwei Drittel der Fälle für Frühpension der Grund.
Okay, krass, das wusste ich nicht.
Genau, also der Grund, warum Menschen in Frühpension gehen, ist in zwei Drittel der Fälle sind es psychische Probleme. Das heißt, viele starten auch psychisch vorbelastet in die Pension. Und das muss man, glaube ich, auch als Problem ernst nehmen. Und da hat die Corona-Situation in den Altersheimen natürlich auch sicher viel verschärft und Spuren hinterlassen. Also ich glaube, die Lebenssituationen waren sehr unterschiedlich die letzten Monate und die Auswirkungen der Maßnahmen damit natürlich auch. Was man aber, denke ich, schon sagen kann, ist, dass das Leben in der Corona-Zeit für so gut wie alle Menschen in Österreich einfach eindimensionaler gemacht hat. Also weniger reich an Abwechslung und damit unausgeglichener. Das heißt, die unterschiedlichen Aspekte von Beziehungen zu Menschen untereinander, über die man sich selber definiert und die einen selbst ausmachen, die wurden stark reduziert auf das, was im jeweiligen Leben gerade den Hauptaspekt ausmacht. Das heißt, für viele entweder die Arbeit oder die Familie, für viele aber eben auch Einsamkeit. Und ich glaube, das trifft uns sehr hart. Wir sind, also als Menschen sind wir nicht nur Menschen, die entweder arbeiten gehen oder Familie haben, sondern wir definieren uns halt über eine Vielzahl von Beziehungen und Erfahrungen und auf einen Lebensbereich reduziert zu sein, das ist zu wenig.
Aber würdest du dann sagen, dass quasi dieses Fehlen von sozialen Kontakten, dass das so der zentrale Auslöser ist für die psychischen Folgen?
Ja und nein. Was ich, glaube ich, sagen will, ist, die psychischen Folgen betreffen, denke ich, nicht nur die Menschen, die über die Corona-Zeit wirklich einsam waren oder die vorher schon psychische Probleme hatten, sondern wir alle haben uns stark reduzieren müssen und haben uns selbst im Alltag als eindimensionaler erlebt als sonst. Und da hängt es sehr stark davon ab, worauf sich unser Alltag reduziert hat. Ob das allen nur schadet, dass die sozialen Kontakte durch die Einschränkungen wegfallen, ich denke, das lässt sich tatsächlich schwer verallgemeinern. Und da gibt es auch einfach Gegenbeispiele. Einige Menschen, die an Depressionen leiden oder vorher schon gelitten haben, berichten zum Beispiel, dass sie es als Erleichterung erfahren haben. Da hat es sich für viele so angefühlt, als würde sich die Umwelt ihrer inneren Stimmung und Gefühlsgewalt anpassen in der Pandemiezeit. Und der Spalt zwischen außen und innen würde sich gerade schließen und es wurde als gar nicht so belastend erfahren, sondern eher als entlastend. Also solche Beispiele gibt es auch. Ich glaube, als Menschen sind wir soziale Wesen und wie es uns geht, kommt sehr stark darauf an, welche sozialen Erlebnisse wir machen. Das heißt, soziale Kontakte sind extrem wichtig, aber sie können eben auch verletzen. Mhm. Kinder zum Beispiel, die in der Schule gemobbt werden oder zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, hat die Zeit, in der sie zu Hause sein oder aufs Zuhausesein beschränkt, wurden möglicherweise weniger geschadet, als in der Schule zu sein, wo es keine Unterstützung gibt für solche schlimme Erfahrungen, die sie da machen. Während andere Kinder, die zu Hause geschlagen werden, und die häusliche Gewalt ist ja angestiegen während der Ausgangsbeschränkungen, diese Kinder haben mit dem Verlust der Schule vielleicht über Monate hinweg den wichtigen Kontakt zu Lehrerinnen verloren, die ihnen Hoffnung und Halt geben. Mhm. Und da war das dann natürlich eine potenziell sogar lebensgefährliche Situation, in die sie gedrängt wurden. Das heißt, also soziale Kontakte fehlen, ja, auf jeden Fall. Aber es kommt eben auch sehr darauf an, welche.
Wie kann man sich dann halt versuchen zu erklären, das frage ich mich, dass die Zahlen so stark angestiegen sind. Also manche erleben es als Erleichterung, für andere verschärft sich die Situation total, aber die Zahlen sprechen ja von einer Belastung, die zugenommen hat. Was hat Corona mit uns gemacht, dass so viele Menschen unter psychischem Druck leiden?
Ich denke, was allgemein natürlich noch dazu kommt, ist, dass die Alltagsroutine wegfällt, wenn man so stark den Alltag verändern muss. Das heißt aber auch gleichzeitig weniger Sport und damit Ausgleichsmöglichkeiten. Und die Pandemie löst natürlich auch Angst und Unsicherheit über die Zukunft aus, was ich vorher schon gesagt habe. Aber ich glaube, versuchen wir nochmal, uns die Situation vor Augen zu führen. Für einige Berufsgruppen entstand durch die Corona-Krise erhebliche Mehrbelastung. Also zum Beispiel, wenn man an die Situation in Krankenhäusern und auch an den Supermärkten denkt. Andere haben relativ normal weitergearbeitet. Wieder andere haben im Homeoffice eine ja fast schon so Art von Verschmelzung von Arbeits-, Kinderbetreuungs- und Freizeitraum erlebt, wo man eigentlich nicht mehr sagen kann, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf. Und wieder andere sind durch Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit sehr oder fast ganz von ihrem Arbeitsumfeld eigentlich getrennt gewesen. Und ich glaube, für alle diese Gruppen müssen natürlich wieder verschiedene konkrete Faktoren betrachtet werden, wenn man sich das anschauen will. Es gab die Ärztinnen und Pflegekräfte, die teils ohne die nötigen Schutzausrüstungen über ihre Belastungsgrenzen einfach einmal auch gehen müssen. Es gab die Pflegekräfte, die in Kurzarbeit geschickt wurden, weil die Betten der Krankenhäuser noch nicht ausgelastet wurden oder doch nicht ausgelastet wurden. Die Fälle gab es tatsächlich in Österreich, in Tirol zum Beispiel. Es gab die Menschen, die Homeoffice aber auch als entspannt erlebt haben und endlich ihre To-Do-Listen abarbeiten konnten. Und aber auch die Menschen, die jetzt sozusagen in ihren Büros auch noch die Kinder mit ihren Hausaufgaben betreuen mussten und damit zu einer absoluten Mehrbelastung gekommen sind, die sie fast nicht mehr haben ertragen können. Mhm. Es gab die Leute, die für Kurzarbeit vor allem Stress mit dem Arbeitgeber bedeutet hat und die, wo sehr vertretbare Lösungen gefunden werden konnten auch. Also ich glaube, es waren tatsächlich alle in so unterschiedlichen Situationen in der Krise. Aber trotzdem kann man, denke ich, ein paar Phänomene herausnehmen, die für uns als gesamte Gesellschaft feststellbar sind einfach und beobachtbar sind. Und ich würde da, denke ich, drei Punkte machen. Erstens kam es zu einer starken Prekarisierung und einer Krise. Es wurde ja in früheren Folgen vom Podcast schon einmal über Arbeit und Arbeitslosigkeit und die kommende Wirtschaftskrise geredet. Und ich denke, rapide steigende Arbeitslosigkeit, Konflikte um Kurzarbeit, Lohneinbußen und drohende Arbeitslosigkeit vor allem, haben die ökonomische Situation für viele Menschen sehr unsicher gemacht in den letzten Monaten. Das ist ja schon, und das muss man sich mal vor Augen führen, das ist tatsächlich extrem belastend, wenn man nicht weiß, wie man kommenden Monat die Miete zahlen kann. Und das ist in den letzten Monaten einfach wesentlich mehr Menschen passiert, als das sonst der Fall ist. Und dazu kommen dann noch weitere Faktoren. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Mentalität einprägen lassen, dass jeder und jeder ihres eigenen Glückes Schmiedes ist oder Schmiedin ist sozusagen. Mhm. Über Jahrzehnte haben Menschen eingeübt, dass Erfolg und Scheitern im Erwerbsleben ihre eigene Verantwortung ist und ihre eigene Schuld ist sogar. Und ich denke, bei der Corona-Krise ist aber klar, dass das nicht das eigene Verschulden ist. Oder sollte zumindest klar sein, auch wenn ich glaube, dass das vielen Menschen nicht so präsent ist. Generell ist es ja so, dass der Kapitalismus nicht ohne eine gewisse Masse an Arbeitslosen existieren kann. Es ist im Kapitalismus nie so, dass jeder oder jede arbeiten, jeder, die arbeiten will, auch arbeiten kann. Mhm. Es gibt einfach nicht genug Arbeitsplätze. Aber das Gefühl der Verantwortung, dass man jetzt etwas Neues finden muss, die könnte schon weiterhin in den Menschen gewirkt haben. Also ich glaube, das ist deswegen nicht weg. Also neben dem ökonomischen Druck, dass man eben eine Lohnarbeit braucht, kommt dann noch der Druck dazu aus dem Innern, dass man dafür jetzt selbst verantwortlich ist und wenn man eine Krise nicht, wenn man sie nicht meistern kann, man selbst versagt hat. Das ist jetzt mal nur meine Vermutung, aber das wäre angesichts der Anweisungen an das Selbstbild, die den Menschen über viele Jahre gegeben wurden, glaube ich, tatsächlich nur logisch. Die Diskussion über die kommende Krise, also die Wirtschaftskrise jetzt, lasst das aber hoffentlich, glaube ich, vielen Menschen dämmern, dass die Krise es ihnen tatsächlich nicht leicht macht und dass es nicht nur ihre Schuld ist, wenn man einen Job verliert oder wenn man keinen findet.
Ja klar, aber eh klar, wenn man jahrzehntelang eingetrichtert bekommt, dass wir unser Leben und all die Entscheidungen einfach selbst in der Hand hätten und wenn was schief geht, dann muss es an unserem individuellen Versagen liegen. Das wird uns ja auch permanent erzählt, darauf basiert ja auch unser Wirtschaftssystem. Dann legt man das auch nicht einfach ab, so offensichtlich es dann auch scheinen mag, auch wenn es eine globale Pandemie ist, die plötzlich alles auf den Kopf stellt. Aber solche neoliberalen Ideen wurzeln einfach total tief und die halten einfach das System auch am Laufen.
Ja, genau. Ich denke auch, also nur weil man etwas rational begreift, dass es nicht die eigene Schuld ist, heißt das ja auch nicht, dass das eigene Gefühl deswegen weggeht. Und ich glaube, gerade bei psychischen Schwierigkeiten geht es oft darum, wie fühlt man sich damit. Mhm. Ich glaube, das wäre so mein erster Punkt, den ich machen würde bei der Fragestellung. Der zweite wäre, ich glaube, es kommt zu einer sehr starken Unklarheit und auch zu einem sehr starken Gefühl von Ohnmacht. Mhm. Wichtig für psychische stabile Verfassung ist ja auch einfach eine stabile Verankerung in verschiedenen Lebensbereichen. Da geht's dann um Arbeit und Ausbildung, aber auch um eigene Körperlichkeit und Gesundheit. Und es geht auch um soziale Beziehungen und auch zum Beispiel um Liebesbeziehungen und familiäre Beziehungen. Mhm. Also wie wir vorher schon angerissen, in den ersten Lebensbereichen, in Arbeit und Ausbildung, da ist, glaube ich, für viele Menschen die Verankerung extrem unsicher geworden in den letzten Monaten. Das hat ja auch Studierende zum Beispiel super stark betroffen und umso mehr auch Schülerinnen. Also Maturantinnen, die wochenlang nicht wussten, ob sie dieses Jahr die Schule abschließen können, das führt einfach zu Stress. Mhm. Aber auch die starke Fokussierung auf Krankheit, die von vielen von uns ja auch oder generell von der Gesellschaft lang nicht ernst genommen wurde. Also die Frage, wie stark wirkt dieses Virus, wie gefährlich ist es wirklich?
Wen gefährdet es?
Genau, wen gefährdet es? Bin ich davon betroffen? Kann ich jetzt noch rausgehen? Also das sind ja auch viele Fragen, die sehr viel Unsicherheit in den Alltag bringen. Und ich glaube auch, die physischen Einschränkungen verändern den Umgang mit dem eigenen Körper auch sehr stark. Postings zum Beispiel, die man auf Social Media findet, wann endlich die Fitnessstudios wieder öffnen, die weisen ja auch oft darauf hin, dass viele Menschen auch hinsichtlich ihrer Körperideale und ihrer Körperroutine einfach extrem eingeschränkt und verunsichert waren. Hm. Das merkt man ja auch selber, wenn man viel Sport macht, dass einem das fehlt, wenn man das im Alltag plötzlich nicht mehr machen kann, von einem Tag auf den anderen. So. Ich glaube, die sozialen Beziehungen haben sich natürlich geändert und auch die Alltagsroutine und wurden auch weniger körperlich oder sind fast völlig weggefallen.
Ja, man kann sich einfach nicht mehr umarmen oder konnte sich eine lange Zeit nicht umarmen. Und auch jetzt, wenn ich Leute auf der Straße, also Freundinnen und Freunde von mir treffe, frage ich mich jedes Mal, werden wir jetzt unsere Ellbogen aneinander stoßen oder in einem Meter uns awkward zuwinken oder nehmen wir uns in die Arme, wonach wir uns schon so lange sehnen. Also das ist auch die ganze Zeit Thema, ist die ganze Zeit, wie wir mit unserem Körper umgehen. Ja,
ja, extrem. Also es ist, und ich glaube, solche... Also das sind ja Situationen, die uns in unserem Alltag eigentlich die ganze Zeit verfolgen und die ganze Zeit Situationen von Unsicherheit herstellen, wo man wirklich die ganze Zeit nicht weiß, was ist jetzt sozial akzeptiert, wie kann ich mich verhalten, was kann ich jetzt tun, was ist jetzt richtig und falsch. Und ich glaube, so klein diese Momente sind, wie man sie im Einzelnen beobachtet, es hat trotzdem in Summe einfach eine große Auswirkung darauf, wie es einem geht und wie man sich selber fühlt. Und was für ein Bild man das Gefühl hat, dass man von sich oder über sich bei anderen etablieren kann. Also ich glaube, in all diesen Bereichen vom Alltag macht sich einfach Unsicherheit breit und viele Situationen werden da auch einfach als entmächtigend erlebt. Ich glaube, da können Ziele und selbstwertstiftende Momente wegfallen, wo es für die Einzelnen psychisch schnell eng werden kann dann auch.
Ja, und ich finde, da kommt dann auch diese große Unsicherheit dazu, einfach nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also diese große Frage, kommt die zweite Welle? Ich hätte vor 2 Wochen noch eine andere Antwort gegeben als jetzt wahrscheinlich. Und alles sind nur Vermutungen und Prognosen. Und wir können es nicht wissen, weil dieser Virus wenig beforscht ist. Und wann dürfen wir aufatmen quasi? Wie wird das nächste Jahr? Wie werden die nächsten Monate aussehen? Das sind Unsicherheiten, die begegnen uns vielleicht öfter im Leben. Aber mit so viel Unsicherheit in dem Ausmaß, das ist man sonst auch nicht gewohnt, finde ich. Und ich habe übrigens auch einen Beitrag gelesen, der nochmal genau das Problem für Mütter behandelt, die zum Beispiel ihren Job verloren haben und ganz konkret jetzt aber nicht wissen, sollen sie sich einen neuen suchen oder nicht, weil sie nicht wissen, wann die Kindergärten wieder aufsperren oder wann sie wieder zumachen eigentlich. Und das ist halt, diese Unsicherheit hat ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Lebensführung und Lebensentscheidungen.
Ja, extrem. Also ich finde das tatsächlich einfach, diese Summe an vielen unterschiedlichen Situationen, die so viel Stress auslösen können im Leben, die ist einfach gerade so gigantisch wie, glaube ich, sonst fast nie. Ich glaube, der dritte Punkt, den ich machen mag, ist, und ich nenne das oft den Wegfall von Singularitäten und auch den Wegfall von Kollektivierung. Also wir haben in den letzten Jahren immer mehr drauf gesetzt und wir lernen auch immer stärker, unseren Selbstwert über Ereignisse zu definieren und über extreme Erfahrungen oder gelungene Selbstinszenierung zu generieren. Ob es da um den Abenteuerurlaub in Asien geht oder um gestürmte Gipfel in den Alpen oder ein fantastisches und großartiges Konzert von der Lieblingsband oder um ein Instagram-Foto im Aufzugspiegel. Also es gibt da große Diversität darin, wie man sich selbst darstellen kann. Und wir definieren uns immer mehr über auch diese Form, wie wir uns selbst darstellen und Erlebnisse, die wir anderen zur Schau stellen. Und ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Also ich mache das auch und ich kann auch das Bedürfnis danach sehr stark nachvollziehen. Ich glaube, es ist nur etwas, das immer mehr wird und neu ist und deswegen auch soziologisch interessant ist. Verglichen mit anderen Faktoren klingt es vielleicht ein bisschen wie ein Luxusproblem, zu sagen, dieser Aspekt fällt einfach weg, wenn man weniger Kontakt mit anderen Leuten hat.
Es ist auch einfach einzigartig, wenn alle plötzlich die gleiche Extremsituation erleben.
Genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein Faktor. Also wenn wir einen Lockdown von diesem Umfang haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass viele gewohnte Wege, wie man sich selber individuell und besonders darstellen kann, wegfallen, weil alle machen gerade sehr ähnliche Erfahrungen und reden über die gleichen Themen. Und der Alltag wird weniger divers, das heißt, man hat auch weniger, was man erzählen kann. Und ich glaube, man fühlt sich darin einfach schon sehr stark reduziert. Und so sehr wir annehmen würden, dass das eigentlich eine willkommene Pause vielleicht auch sein kann von dem Druck, sich selber darstellen zu müssen, heißt es, kann das natürlich auch einfach Stress auslösen und verursachen. Ich glaube, es finden sich schon Mittel und Wege, die Individualität trotz verordnetem Lockdown und Verkehrsbeschränkungen irgendwie weiter darzustellen. Als Indiz dafür könnten zum Beispiel, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen lustig zum Beispiel, dass man sieht, in anderen Ländern gibt es nicht so einen starken Drang dazu, sehr individuelle Gesichtsmasken zu basteln, zu haben. In Österreich finde ich, fällt das sehr stark auf und das ist, glaube ich, auch, kann vielleicht so ein kleiner Moment sein, wie man seine Individualität da zeigen kann, dass man seine eigene Maske gebastelt hat.
Ja, weil ich glaube, das halt auch eng verwoben ist, diese individuelle Darstellung schon auch mit zentralen biografischen Ereignissen, die auch wegfallen. Und zum Beispiel jetzt eine Abschlussfeier von der Uni oder gerade in den USA gibt es ja ganz viel diesen Prom-Diskurs, wo quasi Schulabschlussbälle dann jetzt irgendwie nicht mehr stattfinden oder dann werden irgendwie Lösungen über Zoom und Skype oder was auch immer gefunden. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn sowas, also ein Ritual zu durchlaufen, das ist ja das ist so eine Statuspassage, die überschritten wird im Leben irgendwie. Das ist ein voll zentraler biografischer Übergang, der eigentlich erlebt wird. Gleichzeitig kriegt er noch mehr Wert dadurch, dass wir andere daran teilhaben lassen. Und wir erfahren den nochmal anders dadurch, dass wir dann Likes dafür kriegen auf Instagram. Das klingt total banal, aber das ist eine Art, wie wir in den letzten Jahren einfach gelernt haben, Selbstwert zu generieren. Und wenn plötzlich ein ganz zentrales Mittel wegfällt, um sich gut zu fühlen und sich bei sich zu fühlen, dann macht das schon einen zentralen Unterschied. Und kommt halt dann noch dazu zu all den anderen Sachen mit Wirtschaftskrise und Unsicherheit und Prekarisierung, die du eh auch schon vorher genannt hast. Ja. Aber wie schätzt du das ein? Du hast es kurz erwähnt, aber diese Angst vor der Krankheit, wie hat die eine Rolle gespielt? Also die Angst, selbst Corona zu bekommen oder an die Symptomen zu erkranken oder dann, also gerade irgendwie diese Folgen, selbst wenn man quasi das irgendwie überlebt, so das Coronavirus zu haben, diese Folgen machen doch auch Angst, oder, von so einer schweren Krankheit?
Ich glaube auf jeden Fall. Also ich glaube, sowas macht extrem Angst. Man weiß ja auch, dass, oder generell haben viele Menschen sowieso schon Angst, Krankheiten zu bekommen und körperlichen Verletzungen Angst. Ich glaube, was da noch dazu kommt bei einer Pandemie in diesem globalen Ausmaß, ich glaube, es gab vor allem auch so eine starke Erinnerung daran, dass wir eben der Natur doch auch irgendwie ausgeliefert sind. Also ich glaube, das kommt noch verstärkend dazu. Jetzt ist Corona natürlich kein einfaches Naturphänomen, sondern eine komplizierte Infektionskrankheit, die auch erst erforscht werden muss und die wir noch nicht verstehen und wo wir auch nach wie vor immer noch Schreckensmeldungen kommen von, welche Organe sind noch davon betroffen, wenn man das bekommt. Aber natürlich erinnert uns das auch vor allem, glaube ich, daran, dass wir die Natur nicht einfach so beherrschen, wie wir uns das meistens einbilden. Also ich finde, wir haben es geschafft, in vielen Teilen der Weltbevölkerung ein sehr starkes Ausmaß an Naturbeherrschung einfach stattzufinden. Wir wissen, wie das Wetter wird. Wir haben sehr gute Häuser. Wir können uns einfach sehr gut abschirmen von vielen Problemen. Wir haben gute Medikamente gegen viele Krankheiten. Also das ist einfach sehr fortgeschritten. Aber das ist dann schon so ein einschneidendes Moment, wo man plötzlich merkt, okay, es können einfach Krankheiten entstehen und wir haben kein Mittel dagegen. Und man ist einfach als Weltgesellschaft ratlos, was man da gerade tun muss. Und ich glaube, das macht schon auch Angst.
Ja, voll. Und das merke ich auch selber. Ich habe mich davor auch nicht so viel damit beschäftigt. Da habe ich mir gedacht, ich lasse mich einfach impfen gegen Krankheiten, aber plötzlich ist kein Impfmittel da. Und man verliert auch so ein bisschen Vertrauen einfach in den Fortschritt, mit dem man gewohnt ist, aufgewachsen zu sein eigentlich. Und was mich noch interessieren wird, und da bewegen wir uns jetzt wieder auf ein bisschen einer allgemeineren Ebene. Ich glaube, es ist wichtig, um so die Dimension besser begreifen zu können. wenn es um psychische Folgen der Corona-Krise geht, da befinden wir uns jetzt nicht im luftleeren Raum. Also die Corona-Krise ist ja nicht die Ursache für psychische Probleme an sich, sondern vielleicht sowas wie ein Katalysator, also ein Beschleuniger für Probleme oder ein Verstärker, die es auch ohne die Corona-Krise in der Gesellschaft gibt. Wie ist denn vielleicht die Situation in Österreich ganz allgemein? Also wie ist die Lage für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich? Vielleicht hilft uns das besser zu verstehen, wo Corona da quasi jetzt doch einsetzt.
Ja, ich sehe das auch so, dass Corona hier ein Katalysator ist. Also durch die Corona-Krise ist es nicht der erste Moment, wo psychische Probleme auftreten bei Menschen, sondern die gibt es einfach schon vorher. Es sind zum Beispiel 17% der Österreicherinnen und Österreicher, die an psychischen Krankheiten oder Störungen oder Problemen diverser Art und Weise leiden. Auch schon vor Corona-Zeit. Mhm. Was hier wichtig ist, darauf hinzuweisen, von diesen 17% kriegen nur 0,8% der Leute in Österreich auch die Möglichkeit auf einen voll finanzierten Psychotherapieplatz.
0,8%.
Krass. Das ist natürlich viel zu wenig. Also da besteht massiver Aufholbedarf. Das sagt auch der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen. Also die Psychotherapien sind auch viel zu teuer. Viele können sich das nicht leisten und müssen daher viel zu lange, über Monate teilweise hinweg, auf Kassenplätze warten, was natürlich eine untragbare Situation ist, wenn du Akuthilfe brauchst. Zu den häufigsten Ursachen für psychische Erkrankungen zählen großteils psychische oder frühe Traumatisierungen, aber auch schwere körperliche Erkrankungen, Lebens- und Beziehungskrisen und auch körperliche oder seelische Gewalt. Was ich hier spannend finde, vor allem ist, die WHO warnt schon lange davor, dass psychische Erkrankungen stark ansteigen in den letzten Jahrzehnten. Und zwar wirklich im globalen Ausmaß stark ansteigen. Das wird großteils zurückgeführt auf die ständige Erreichbarkeit im Job tatsächlich, die massiv ansteigt und auch auf eine starke Vermischung und Vernetzung von privatem Leben und Berufsleben und durch die steigende Verbindlichkeit und auch Verantwortungsgefühl im Beruf. Generell ist da die Gestaltung des Arbeitslebens, wie wir auch schon vorher eigentlich sehr gut ausgeführt haben, ein entscheidender Faktor auch für die psychische Gesundheit von der Bevölkerung.
So eine massive Entgrenzung einfach von allem. Also das, macht einfach auch was mit dem Innenleben.
Ja, und das auf persönlicher Ebene und auch die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die sich natürlich zwar schon laufend verändert, aber jetzt auch schon seit Jahren sehr stark. Also wir leben in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem und das bringt spezifische Anforderungen an die Menschen hervor einfach. Das fängt schon bei den Kindern an. Also wir haben ein Schul- und Leistungs- und Ausbildungssystem, das tatsächlich einfach auf soziale Selektion ausgelegt ist und Menschen schon von klein an unter Leistungsdruck stellt.
Ist ein Leistungssystem eigentlich.
Genau. Also dazu kommt in vielen Fällen dann noch Armutsgefährdung der Eltern und zentral ist ja auch natürlich, wie Menschen wohnen. Also Wohnraum ist einfach zu teuer. Das heißt, viele Familien leben in zu kleinen Wohnungen. Und für Kinder heißt das natürlich, und das sind keine Randprobleme, sondern für Kinder heißt das, dass sie einfach keinen eigenen Schreibtisch haben oder einfach keinen Platz haben zu Hause, um sich gut zu entwickeln. Und das ist tatsächlich kein Randproblem. Also laut der Kinder- und Jugendanwaltschaft sind in Österreich rund 20% der Kinder und Jugendlichen von solchen Lebenssituationen betroffen. Das ist tatsächlich extrem viel.
Mhm. Vor allem haben wir auch in der Folge, als Emily da war und das Lernnetz, die kostenlose Nachhilfe von Junge Linke, vorgestellt hat, die es übrigens immer noch gibt, wenn es Interesse gibt, meldet es euch jederzeit, haben wir das auch schon diskutiert, wie diese soziale Ungleichheit einfach nochmal mehr durch Home Learning verschärft wird, weil es da auch einfach darum geht, wer hat wie viel Platz sich auszubreiten, wie du sagst, wer hat einen eigenen Schreibtisch, wer hat kleine Geschwister, die nicht nur herumlaufen und neben dem Hausbung machen, sondern um die man sich vielleicht auch kümmern muss, wer hat überhaupt die technischen Möglichkeiten, an Homeschooling teilzunehmen. Und wer bekommt zu Hause eine warme Mahlzeit und wer hat die vielleicht bisher einfach in der Schule bekommen? Und also das darf man echt nicht unterschätzen. Aber wie ist das eigentlich konkret? Also wie ich das wahrnehme, steigen bei psychischen Krankheiten besonders Depression und Burnout immer mehr an. Also das ist auch das, was Medienberichte der letzten Jahre irgendwie auch immer wieder aufzeigen. Aber stimmt das? Ist das neu? Ist das eine gesellschaftliche Entwicklung, die es schon lange gibt? Ist das jetzt erst über diese ökonomischen Strukturen, die du ausgeführt hast, auch verschärft worden?
Ja, genau, das wird auf jeden Fall mehr. Depression und Burnout werden fast schon zu neuen Volkskrankheiten, wenn man so will. Mhm. Also Burnout wurde zum Beispiel erst 1974 zum ersten Mal diagnostiziert und wird auch oft als sowas wie eine Arbeitssucht oder wie eine Sucht nach Arbeit umschrieben. Mhm. Die Theorien, wie es zu den psychischen Problemen kommt, gehen da aber sehr weit auseinander. Also was man unter einem kranken und einem gesunden psychischen Zustand, gerade wenn es um sowas geht wie Burnout, das nicht so einfach auch feststellbar ist und auch schwierig erlebbar ist. Also was man da zwischen krank und gesundem psychischen Zustand differenziert, ist, finde ich, tatsächlich immer sehr stark abhängig davon, was man mit der Theorie will und was man da zu erklären versucht. Und was man natürlich hinzufügen muss, ist, dass psychische Krankheiten sich historisch auch einfach sehr stark verändern, je nachdem, wie sich die Gesellschaft verändert und welche Anforderungen das Umfeld an einzelne Individuen stellt. Ich glaube, was da für uns wichtig ist, ist die Frage, warum Depression und Burnout da so zentrale Themen geworden sind in den letzten Jahrzehnten. Und das ist tatsächlich ziemlich neu. Weil im Unterschied zu früheren Gesellschaften ist für uns heute immer wichtiger oder immer weniger klar eigentlich, was der Maßstab ist dafür, was wir für ein zufriedenes Leben halten. Wenn man das zum Beispiel vergleichen will, den Fordismus, also in der Zeit des Aufbaus des Wohlfahrtsstaats in Österreich in den 60er und 70er Jahren, war einfach klar, eine 40-Stunden-Woche, das ist der sichere Arbeitsplatz, den man ein Leben lang behaltet. Und wo man Sachen ausführt, hart arbeitet, das war ein klares Indiz, dass man erfolgreich im Beruf ist. Also da gab es einfach einen Maßstab. Auch das Einfamilienhaus, Familie mit Hund, das Idealbild, das damit eigentlich sehr stark einhergeht, das ist heute, ist es eine spießige Angewohnheit irgendwo, aber es hatte ein recht abgestecktes Bild und abgesteckte Grenzen davon, was man zu erreichen hat und wie man erfolgreich ist.
Ja.
Genau, man kennt die Ziele, an denen man sich messen kann. Und ich finde, heute haben wir uns sehr stark angewöhnt, uns als gesamte Person im Arbeitsleben zu beweisen. Und diese Zielsetzungen und diese Bilder werden einfach immer schwächer und das löst dann auch Stress aus. Also wir stehen uns als Unternehmen von uns selber heute. Und da geht es auch viel um Optimierung der ganzen Person. Ich finde, im Freizeitleben ist es eigentlich auch recht ähnlich. Da ist uns unklar geworden, was ein zufriedenstellender Wohlstand ist. Es wurde quasi unklar, was ist ein erfolgreich gelebtes Leben. Also können da Kinder noch dazu? Eigentlich gibt es kein Genug. Muss das Haus sein? Reicht Wohnung? Also diese Dinge sind weniger abgesteckt, was Erfolg bedeutet. Und was ich finde, dass da auch dazu gehört, wenn es quasi diesen Maßstab nicht gibt, es gibt dann auch kein Genug. Auch im Privatleben haben wir zum Beispiel oft das Gefühl, wir müssen alle ultratalentierte Hobbyköche sein. Wir müssen halbe Balletttänzer sein. Wir müssen alles irgendwie super gut können, um gute Personen zu sein. Und es gibt da wenig Maßstab. Das heißt, man muss sich auch die ganze Zeit beweisen, dass man erfolgreich ist. Und dabei gibt es auch keine Auszeiten mehr, keine Pausen. Oder der Moment, wo man sich entspannt. Ich glaube, das heißt, Menschen stehen unter dem Druck, die ganze Zeit Regisseur und Schauspieler der eigenen Existenz sein zu müssen. Und daran kann man eigentlich nur permanent scheitern.
Ja.
Das kombiniert und das dann auch noch kombiniert mit einer zunehmenden ökonomischen Unsicherheit ist, glaube ich, dann tatsächlich einfach ein extrem guter Nährboden für Depression und Burnout. Und womit ich darauf hinaus will, ich glaube, psychische Gesundheit ist heute, denke ich, nicht unbedingt das Gegenteil zur Krankheit. Also diese Gegenüberstellung macht immer weniger Sinn, wenn es um diese Phänomene Depression und Burnout geht. Ich glaube, psychische Gesundheit ist eher eine Beschreibung für gelungene Sozialisation. Also wenn man unter Sozialisation versteht, dass man in der Wechselwirkung von Anspruchshaltung der Gesellschaft und der Anspruchshaltung von sich selber an sich selber es schafft, als Person Ziele und Lebensweisen zu entwickeln, die einerseits genug Individualität und andererseits auch genug Angepasstheit beinhaltet. Damit man gut leben kann. Und ich würde da den Fokus darauf legen, das wird an sich zunehmend schwerer, diese Balance zu finden, weil wir als Gesellschaft immer mehr Verantwortung in das Individuum legen und hier auch falsche Perspektiven aufmachen. Zum Beispiel, wie wir vorher schon gesagt haben, wir leben in einer Wirtschaft, in der es nicht genug Arbeitsplätze gibt und auch noch nie gab. Es ist logisch, dass hier einige Menschen ohne Arbeit bleiben und arbeitslos sind. Die gesellschaftliche Erzählung darüber ist aber, wenn du dich genug anstrengst, dann bekommst du einen Arbeitsplatz. Das stimmt schlichtweg einfach nicht. Das stimmt nicht für alle Menschen. Aber es etabliert in allen Menschen ein schlechtes Gewissen und ein Minderwertigkeitsgefühl, wenn sie von der Arbeitslosigkeit erwischt werden. Und das halte ich für ein systematisches Einfallstor in Depression und Burnout.
Voll. Ich finde, das war gerade sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, danke. Und ich finde es auch eine voll spannende Perspektive, sich zu überlegen, okay, psychische Gesundheit ist eben eher, wie du sagst, gelungene Anpassung, gelungenes in die Gesellschaft sich einfinden als Individuum. Als das Gegenteil von Krankheit. Das finde ich voll spannend, danke. Was mich jetzt interessieren wird zum Abschluss, das sind ja eigentlich eine so relativ pessimistische Bestandsaufnahme davon, wie Gesellschaft gerade funktioniert. Nachvollziehbar. Aber was ist denn deine Einschätzung für die Zukunft? Also was bräuchte es denn eigentlich jetzt, um diesem Leiden, das halt so viele ertragen und so viel ausgesetzt sind, dem was entgegenzusetzen? Also wenn wir sagen, es sind die kapitalistischen Lebens- und Arbeitsverhältnisse, die psychische Krankheiten verstärken, hervorbringen, dann wurzelt das Problem dort, dann müssen wir doch dort anpacken. Aber wie machen wir das oder was können wir noch machen auf dem Weg dorthin?
Ja, die großen Fragen am Schluss, ne? Also ich glaube, es liegt auf der Hand, dass der Kapitalismus als ökonomisches System systematisch krank macht. So, und dass das auf der einen Seite Situationen und auf der anderen Seite Ansprüche generiert, die eigentlich nicht zusammenpassen und wo Leute daran einfach an diesen Widersprüchen zerbrechen auch einfach. Ich glaube, als Linke musst du natürlich die Perspektive zu sein, okay, wir sehen da das Problem im System und daran müssen wir was ändern und das müssen wir angehen. Und ich glaube, da braucht es natürlich eine allgemeine Analyse davon und eine Perspektive, was man daran ändern kann. Das ändert aber nichts daran, dass es immer auch kurzfristige Lösungen braucht, die Menschen dabei unterstützt, ihren Alltag einfach zu bewältigen. Also es gibt Probleme, die sind so groß, dass man sich ihnen widmen muss, wurscht, ob es die langfristige Perspektive unterstützt oder nicht. Und ich glaube, gerade bei psychischen Problemen, das ist so ein Fall. Eine Forderung, die daher immer wieder aufkommen muss und die ich auch unfassbar zentral finde, ist, dass es Psychotherapie auf Krankenschein braucht. Also es ist unfassbar, dass es das noch nicht gibt. Wenn Psychotherapie von der Krankenkasse übernommen wird, können sich wesentlich mehr Menschen die Hilfe holen, die sie einfach brauchen. Und das muss einfach zentral sein. Ich glaube, auch ein Ausbau von Schulsozialarbeit und Schulpsychologinnen ist ein wichtiger Punkt, damit die Hemmschwelle für Schülerinnen einfach geringer wird und sinkt, dass man über Belastungen wie Einsamkeit oder Depression oder auch über Überbelastung einfach sprechen lernt. Also gerade junge Menschen werden da viel zu wenig ernst genommen in ihren Problemen, aber auch darin, was für eine Herausforderung das eigentlich ist, zu lernen, über Probleme zu reden und überhaupt nur festzustellen, dass man sie hat. Mhm. Also da fängt das ja eigentlich schon an. Das sind Lernerfahrungen, die man machen muss. Wann brauche ich Hilfe? Und auch einfach der Punkt, das kann man nicht einfach so. Hier brauchen wir alle ein Umfeld, das begünstigt und wo auch einfach klar ist, es ist okay und es ist wichtig, darüber zu sprechen, wenn es dir schlecht geht. Ich glaube, grundsätzlich sollten wir auch die Frage nicht aus dem Auge verlieren, wie wir unsere Arbeitswelt organisieren. Also eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung von 40 auf 30 Stunden kann schon viel Druck und Entlastung nehmen. Hm. Also hier geht es dann auch tatsächlich einfach ganz banal um die Frage, wie viel Freizeit kann ich haben, um mir auch mich selbst zu widmen und herauszufinden, was möchte ich für Person sein und wie kann ich mein Leben leben und wo will ich Verbesserungen. Also dafür braucht es natürlich auch Zeit. Als Gesellschaft müssen wir uns, denke ich, auch einfach der Tatsache stellen, dass mehr als die Hälfte aller Menschen einmal im Leben psychisch erkrankt. Das ist auch einfach keine Schande, sondern das sind Reaktionen auf unsere Umwelt, auf unsere Lebenssituationen und auf die Erfahrungen, die wir machen. Wer körperlich krank ist, geht zum Arzt. Wenn es psychisch schlecht geht, sollte halt auch einfach zum Arzt gehen können. So. Ja. Das heißt, Psychotherapie auf Krankenschein anzubieten, wäre sowieso ein erster wichtiger Schritt, um Hilfe zu leisten, aber auch ein wichtiger Schritt, um das Thema endlich zu enttabuisieren und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.
Sarah, vielen Dank, dass du heute da warst und danke für deine Analysen. Danke auch davon für deinen Blick darauf, wie eng eigentlich psychische Probleme mit der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft funktionieren und wie wir zusammenleben, zusammenspielen. Und ich fand besonders spannend diese Erkenntnis, dass die Corona-Krise nicht allein die Ursache für psychische Probleme ist an sich, sondern ja wie ein Beschleuniger, ein Verstärker, ein Offenleger für Probleme wirkt, die es auch ohne die Corona-Krise in unserer Gesellschaft gibt. Die psychischen Folgen von Corona und die psychischen Folgen des Kapitalismus gehen dabei eigentlich Hand in Hand. Sarah, danke, dass du da warst. Danke, danke für deine Recherchen. Das hat mich voll gefreut.
Danke, freut mich auch, dass ich da sein durfte.
Das war's mit unserer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Die nächste Folge erscheint wie immer am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Rückmeldungen zu den Folgen habt oder Wünsche für Themen oder Fragen, die euch einfach unter den Nägeln brennen, schreibt uns einfach auf Instagram, auf Facebook oder auf www.jungelinke.at. Wir freuen uns immer über Feedback. Rund um Laudamotion, um die Debatte über die Verstaatlichung von Fluggesellschaften und die Frage, wie wir eigentlich unser Klima retten wollen, wurde während Corona viel über den Flugverkehr diskutiert. Und darum geht es auch in der nächsten Woche. Da diskutiere ich gemeinsam mit Ben Liebhardt, was hat sich denn eigentlich aufgrund der Krise im Flugbereich getan? Wie wird sich der Flugverkehr entwickeln? Wird Fliegen eigentlich jemals wieder so billig sein? Und wie ist das überhaupt vor dem Hintergrund der Klimakrise einzuschätzen? Es wird spannend, es wird vielleicht auch kontrovers, also auf alle Fälle nicht verpassen. Wenn ihr unsere aktuellen Debatten aber nicht nur hören, sondern auch lesen wollt, dann könnt ihr seit kurzem die Junge Linke Morgenpost abonnieren. Damit bekommt ihr jeden Montagmorgen via Telegram spannende Artikel und Analysen zu aktuellen Nachrichten zugeschickt. Also ihr müsst quasi nicht mal selber recherchieren, ihr bekommt sie direkt aufs Handy. Einfach auf www.jungelinke.at gehen für mehr Infos und die Junge Linke Morgenpost abonnieren. Das war's von mir. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und bis bald.